Ja, es ist Podcast, meine Kerle, und herzlich willkommen zum Tuxflash.
Ja,
Hallo Hauke.
hallo Micha. Wie man sieht, wir sind wiederum zu zweit, nicht? Also Grüße aus dem Norden in den Osten.
Und zurück vom Osten in den Norden.
Ja, genau. Also wir sind bloß zu zweit und wir haben uns heute wieder ein Kessel Buntes überlegt, weil es eigentlich gar nicht so wirklich viel Interessantes in der letzten Zeit gab.
Genau, nach
Ja.
so einem Highlight wie dem letzten Tuxflash zu den Tuxtagen kommt jetzt quasi mal ein Lowlight, damit die Sinuskurve auch passt. Könnte man
Damit
jetzt
wir
sagen.
zum Ende des Jahres vielleicht nochmal so einen kleinen Aufstieg schaffen. Vielleicht
Genau.
gibt es ja nochmal was richtig Tolles zum Jahresende oder auch nicht. Vielleicht lassen wir es auch ganz entspannend, besinnlich, ohne irgendwelche tollen Highlights nochmal ausklingen und nächstes Jahr wieder. Aber wir wissen es ja noch nicht. Wir sehen dann halt, wie es kommt und nur so können wir es ja auch machen.
Genau, wir haben noch nicht mal einen Plan, ob wir irgendwas für die Adventszeit podcasttechnisch machen. Wir nehmen es, wie es kommt.
Genau. Das könnte man auch so als Titel dafür nehmen. Ne? Also wenn wir Tuxflash nicht mehr haben wollen als Titel, einfach wir nehmen es, wie es kommt.
Wir nehmen, was wir kriegen können.
Oder so, wir nehmen alles.
Ne? So wie heute von den Themen her. Vielleicht ganz
Eine
kurz
gute Antwort.
noch, der Jean ist beschäftigt, falls die Frage kommt. Der ist sehr, sehr rege diese Woche unterwegs, deswegen ist er heute nicht dabei. Aber dafür freue ich mich über jeden, der jetzt live dabei ist. Hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer.
Genau, und alle, die es nachher später noch hören aus der Konserve. Aber ihr könnt natürlich nicht mehr live irgendwelche Fragen stellen oder sonst irgendwas oder Kommentare abgeben. Habt ihr leider verpasst. Also live ist mal live. Und was danach kommt, ist nur noch Konserve. Gut, was für
Exakt.
spannend oder was für mäßig spannende Themen haben wir denn heute?
Ich packe mal die Liste von hinten nach vorne. Das ist interessant. Oder interessanter. Linux-Kernel 6.6 gibt es ein paar Neuigkeiten dazu. Firefox 120 ist erschienen. Und das geht in die Kategorie totgesagte Leben länger mal wieder. ReactOS gibt es mal wieder Lebenszeichen. Also von daher würde ich ganz gerne mit dem Linux-Kernel 6.6 starten wollen.
Ja,
Im Endeffekt, so wie es immer ist, ist genau dieser letzte große Linux-Kernel-Release eines Jahres zum LTS-Kernel geworden.
und so wie sich das mehr oder weniger für mich liest, ein paar kleine Verbesserungen, aber jetzt nichts Großartiges, aber einer, mit dem man wohl relativ lange noch leben könnte. Also die wollen ihn 3 Jahre lang unterstützen, also bis Dezember 2026. Und da hat sich bei Dateisystemen was ergeben, also bkhfs, ich lese das bloß ab, butterfs, zfs und, ach nee, butterfs und irgendwas mit Nvidia GSP Firmware Unterstützung. Heißt das da GSP bei Nvidia?
Könnte sein. Ich habe mich jetzt dahingehend nicht informiert, was da jetzt drin ist. Also. Oder was damit gemeint sein soll, sagen wir es mal so. Aber eben BTRFS und Bcachefs, ja, also Verbesserung im Copy-and-Write-Dateisystem. Und Bcache oder Bcachefs hält eh Einzug in den Kernel damit.
Ist es das, was ursprünglich für Flash gedacht war oder für RAM?
Weder noch, das ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung von BTRFS. Gefühlt zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob da der Ursprung da wirklich so her resultiert, aber so hatte ich es zumindest mal gelesen, dass es da ein paar Verbesserungen gab.
Hast du das irgendwann mal wirklich ausprobiert?
Bis jetzt noch nicht, bis jetzt noch nicht. Also Bcache-FS, ja, geht quasi noch auf der To-Do irgendwann mal. Ich bin ja froh, dass ich mich mit ButterFS so gut angefreundet habe, sage ich mal.
Also letztendlich, wenn du ein Dateisystem gefunden hast, was bei dir funktioniert und was über Jahre, Jahrzehnte auch wirklich stabil läuft, ja, würde ich das auch eher beibehalten, ne? Also warum was Neues ausprobieren und dann irgendwelche Probleme mit provozieren, die man vorher nicht gehabt hat. Also man gewinnt ja meistens nicht so viel davon dabei, wenn man jetzt was anderes nimmt. Es sei denn, man hat jetzt einen speziellen Anwendungszweck, wo man wirklich was anderes braucht. Aber ansonsten, ja.
Aber wie du schon gesagt hast, dass dadurch, dass es bis 26 LTS-Unterstützung erhält, der 6.6er-Kernel, hast du ja nochmal eine Erneuerung oder eine Neuerung indirekt benannt. Also dieser LTS-Zeitraum ist zurückgegangen.
Waren die vorher bei 5 Jahren?
Sogar schon
Okay.
fast bei 6.
Dann gibt es eine Distribution, die den Kernel jetzt einsetzen möchte? Also vielleicht nächstes Jahr, wenn denn das nächste Ubuntu rauskommt. Aber vielleicht ist das auch schon wieder zu lange hin. Das wäre ja im April nächsten Jahres.
Ich glaube, bei Ubuntu wird 6.5er Kernel, wenn dann denn zum Einsatz kommen. Im 24.5er, der ist ja jetzt vor kurzem rausgekommen, hat somit seine Testzeit. Also dementsprechend, ja. Ja gut, Arch bestimmt, schreibt hier das Gabler. Na klar. Also sämtliche Rolling-Releases, die werden relativ zeitnah darauf Upgrade-Möglichkeit bestimmt bereitstellen. Also bei Debian Testing ist immer noch 6.5 aktuell. Hatte ich heute wieder in der Hand oder beziehungsweise in der Mache.
Weil du was damit machst? Was machst du mit Testing gerade?
Ich habe mein Notebook auf Testing quasi umgerüstet oder eins meiner oder mein ganz altes Notebook, weil ich da ein bisschen mit OBS beziehungsweise mit meinem OBS-Setup spielen möchte, falls ich dann doch mal von PopOS weg möchte, würde ich dann vermutlich auf Debian Testing gehen wollen. Dementsprechend gucke ich da gerade, wie es so läuft, ob ich mein OBS-Setup irgendwie portiert bekomme. Mit der ganzen Streamerei, man will sich ja relativ wenig Arbeit machen.
Ja, gerade wenn du jetzt Produktivsysteme hast und eigentlich nicht möchtest, dass sich das von heute auf morgen ändert und ja, du wirklich eine stabile Basis haben möchtest, dann ist es natürlich wichtig, dass du da kein Rolling Release hast oder sonst irgendwas wegen böser Überraschungen.
Naja, das ist jetzt ein bisschen mein getesteter Zwischenschritt zwischen Debian Stable und Debian Unstable. Also da wird dann auch BTRFS mit Snapshots wieder als Dateisystem zum Einsatz kommen. Also falls dann doch mal was kaputt geht und ich dringend was machen muss, habe ich immer noch einen funktionierenden Snapshot, mit dem ich arbeiten kann. Darum geht es mir. Also das ist dann eh so mein Way to go, sagt man heutzutage doch so schön.
Ist jetzt bei Testing schon mal irgendwie was vorgekommen, solange du das jetzt verwendest? Also,
Nö,
dass irgendwas nicht.
bis jetzt ging alles wunderbar. Wie
Okay.
gesagt, aktuellster Kernel. Was mich noch so ein bisschen stört, da gucke ich jedes Mal, mache ich einen Upcache-Search wegen den NVIDIA-Treibern. Die sind immer noch mit 5.25 relativ hinten dran. Also 5.45 ist jetzt quasi aktuell.
Jo,
Ach hier, der Uwe schreibt, Manjaro ist gerade bei 6.6.1er Kernel.
Oha. Nee, das ist ja auch Arch.
Ja klar, Arch-Unterbau. Aber
Ja,
das ist ja das
6.3.
gemäßigte Arch, sage ich immer. Ich finde es ja auch eigentlich eine schöne Lösung. Vielleicht mache ich auch mal wieder einen Ausflug auf Manjaro. Ich weiß es noch nicht. Mit XFCE Desktop dann. Da gibt es quasi eine extra Runde, die die Pakete machen, um zu test um getestet zu werden. Also es ist nicht ja, das Allerneueste, aber es ist schon das Neueste. Also. Nee, fällt mir kein gutes Beispiel dazu ein. War keine gute Allegorie. Es sind schon ein paar Fingerabdrücke dran, aber es sind auch keine Abnutzungsspuren dran, vielleicht kann man es so sagen.
Ah, wie neue.
Quasi. Refurbished.
Ungeöffnet im Original. Nee, nicht mehr ganz.
In geöffneter Originalverpackung.
Ah.
Nee,
Gerne
deswegen.
wieder und.
Ja, also kerneltechnisch haben wir quasi nochmal vom Jahresabschluss einen neuen LTS-Kernel bekommen. Auch der wird
Jo.
ziemlich interessant. Man soll ihn sogar schon über einen Fremd-PPA in Debian 12 integrieren können. Oder upgraden können. Aber wie gut das dann funktioniert, weiß ich nicht.
Also theoretisch kann man sich den ja auch noch selbst bauen, wenn man sowas dann möchte. Hast du das in den letzten Jahren mal gemacht? Also wirklich einen Kernel für so ein Desktop-System selbst gebaut?
Nee, also wirklich selbst gebaut noch nie. Hatte ich bis jetzt nie die, ich sag mal, die Muße oder die Nötigkeit. Bis jetzt hat das immer gut bei mir so geklappt. Also wirklich mit entweder distributionstechnisch haben sie mir ein Upgrade angeboten oder es gibt doch das Ubuntu Kernel Update Utility, kurz UKU genannt.
Die
Wenn
UKU.
ihr mal, ja, wenn ihr da nach mal googeln möchtet, da kann man auch von kernel.org in seine Ubuntu oder Debian-basierte Distribution quasi Kernels updaten.
Ja, wenn du den UHU mit einem Rind kreuzt, kriegst du eine UKU.
Genau, dann kriegst du die UKU raus.
Okay. Ja.
Das ist dann
Schlechte
das
Witze gibt es heute gratis
Weidegeflügel.
dazu.
Ja.
Ja, gut. Haben wir noch mehr zum Kernel oder sind
Weiß ich
wir
nicht.
also
Also
wir.
scheinbar hat ja der Uwe schon den 6.6er-Kernel im Einsatz, wenn er schreibt, dass es bei Manjaro 6 ist und ich weiß, dass der Uwe Manjaro nutzt. Scheint also gut zu funktionieren. Oder was? Hast du schon mal einen Kernel gehabt, der wirklich nicht gut funktioniert hat? Gibt es überhaupt doch diese Argumentationskette?
Also der nicht gut funktioniert hat. Also ich hatte hier unter dem, also ich habe hier einen Ubuntu-Unterbau und das gibt so einen Low-Latency-Kernel und irgendwie hat er sich mit was anderem nicht vertragen. Also das irgendwie, da waren Module nicht bei und das klappte nicht. Also der funktionierte nicht. Und von daher, das wäre jetzt so ein Fall, aber allgemein diese Standardkörner. Oder war das, dass er sich mit den Nvidia-Treibern nicht richtig verstand? Irgendwas war dabei. Also das hatte ich schon mal, aber das ist extrem selten. Und ja. Das Kernel selbst bauen, ja. Make, Menü, Config, genau, das erinnere ich auch noch. Und irgendwie gab es bei Debian auch ein Paket, das man installieren konnte. Und damit konnte man wiederum diese Debian-Kernel-Pakete bauen lassen. Also, dass man so ein Linux-Image hat hinterher als Debian-Paket und auch diese Kernel-Headers-Paketdatei.
Die sind ja
Ich habe auch.
grundsätzlich relativ wichtig sogar.
Ja, aber das gibt irgendwie so ein Skript, was das automatisiert. Also was denn auf deinem eigenen Rechner einen runtergeladenen Kernel konfiguriert, kompiliert und hinterher fallen diese Pakete raus. Aber auch schon ewig nicht mehr probiert. Keine Ahnung, ob das überhaupt noch geht. Ah ja, nix Witze. Oh Mann.
Genau, die müssen wir
Ja.
mal nebenbei mit abarbeiten.
Das stimmt.
So, ich habe jetzt auch mal mir den Chat von der Linus Gets Live-Seite ein bisschen größer gemacht, damit ich den besser verfolgen kann. Grüße zurück nach Bremen. Geht heute um den 6.6er-Kernel, React OS und was war das letzte? Firefox 120. Quasi wieder ein Kessel buntes.
Ja, genau.
Nee, ich hatte, war das mal, das war, ich hatte mal einen Bug im 11er Debian mit einer, mit einem Update von dem 5.11er Kernel. Da war mittendrin eins dabei. Boah, was war denn da? Gestartet ist der, aber ich glaube, den Grafikstack konnte er nicht mehr starten, weil, durch den Kernel-Bug bei mir. Großer Vorteil, auch da hatte ich schon ButterFS-Snapshots. Da habe ich einfach den Snapshot mit dem alten Kernel genommen. Und habe den einfach übersprungen, sozusagen, bis das nächste Update kam. Der hat dann wieder gut funktioniert. Aber ansonsten hatte ich noch nie einen Kernel, der wirklich nicht funktioniert hat. Also da muss ich sagen, da bin ich mit solchen Geschichten verschont geblieben.
Also so wirklich komplett nicht funktionieren, das ist sehr selten. Aber in einem Projekt, da hatten wir mal einen Bug im X4-Treiber drin, also im Dateisystemtreiber, dass irgendwas da nicht funktioniert hat. Also das war eine ganz seltene Konstellation, die wir in dem Projekt hatten und da funktionierten Teile auch nicht. Und das war ein Ubuntu-System als Basis dabei und dieser Bug wurde da auch nicht gefixt. Und da dann irgendwie drumherum zu basteln, das war gar nicht so einfach. Aber irgendwie haben wir es, glaube ich, eingefangen gekriegt. Also sowas kommt auch vor, ist aber extrem selten und ja. Ja. Gut.
Das nehmen wir dann einfach so zur Kenntnis.
Ja.
Es ist, wie du schon gesagt
Ausnahmen
hast,
bestätigen die
selten.
Regel. Oder so.
Genau. Der Debian-Kernel 6.1.0.12 war doch buggy. Pff. Echt, war der buggy? Das wäre der letzte gewesen. Jetzt bei der 13. Entweder habe ich den übersprungen oder nichts davon mitbekommen. Sagen wir es mal so. Hast du da was gehört?
Also bevor ich jetzt irgendwie was Falsches sage, also irgendwie vermerkt hatte ich, die 12er Version war die schlechte und nicht die 13er. Also wo 13 ja eher so ein Unglücksdings ist, aber da war die 12er das. Also ich weiß nicht, also so ganz grobes abgespeichert unter ferner liefen quasi. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das ist. Das kann auch was komplett anderes gewesen sein. Vielleicht war es exakt das. Ich finde jetzt so auf Anhieb auch nichts, wo das nochmal genauer. Broken Kernel Update.
Ja, da über Linux
Ja.
Guides Live-Chat, der 12er war überhaupt nicht buggy. Also da
13.
streiten sich gerade so ein bisschen.
Ja.
Aber ich sehe gerade, der Uwe hatte, vielleicht war es auch nur ein Seiteneffekt mit seiner SAT-Karte.
Ach so, SAT-Karte. Okay.
Naja, ist ja auch so eine aussterbende Peripherie, sage ich mal. Ich glaube, so wirklich hergestellt werden die nur noch von, wenn überhaupt, zwei, drei Firmen weltweit. Ist auch so langsam, also sicher so ein Nischenprodukt gefühlt.
Also wirklich als Karte, vielleicht kriegst du es häufiger noch als USB-Stick. Kann ich mir vorstellen, dass es sowas gibt. Also wirklich als Karte. Oh. Ich weiß es nicht. Also sowas hat die. Ich habe zwar eine Capture-Karte von früher auch noch. Und in einer frühen Grafikkarte war sowas auch drin, in der Elsa Victory Eraser. Da konnte man so voll analoge Sachen aufnehmen. Einer eher schlechten Qualität, weil die Festplatten damals natürlich auch noch viel, viel kleiner waren, aber theoretisch hat es funktioniert. Ja gut, aber jetzt so, SAT-Dings. Karte, ja. Ja.
Boah, ist
Gut.
eher so ein Nischenprodukt, sage ich mal. Also
Ja.
inzwischen. Also ich hatte auch vor vielen Jahren auch schon mal sowas, aber ja, dann kam DVB-T2, dann war die oder hat die halt nicht mehr funktioniert und irgendwann ist es halt dank geplanter Obsoleszenz zum Elektroschrott gewandert. Was wollen wir da machen?
Ja, stimmt. Ja.
Apropos Elektroschrott, was kein Elektroschrott ist, oder machen wir mal den Sprung zum Firefox 120. Also der ist kein Elektroschrott, der Übergang war auch sehr, sehr holprig, aber ich denke mal, bevor wir uns hier noch lange drüber
Ja,
unterhalten, dass der
genau, also
6.1er LTS-Kernel
eigentlich
wirklich
wird auch
stabil läuft.
gequetscht, soweit es geht, ja.
Quasi abgewürgt.
Ja, die haben was dran gemacht, die haben sehr viel Arbeit da wieder investiert, ist was Feines bei rausgekommen, denke ich mal, und das ist gut, dass sie es tun. Ja, gut, so. Firefox, was haben wir denn da Schönes? Also dieses mit diesem Cookie-Banner, dass das da jetzt auch automatisch irgendwie ausgeblendet werden soll, jedenfalls für einige Seiten, das ist, glaube ich, so das Offensichtlichste dabei. Also die ziehen jetzt mit dem Brave gleich, der das ja schon länger kann, ich glaube ein halbes Jahr oder so. Oder vielleicht sogar schon ein ganzes Jahr.
Ich glaube sogar schon ein ganzes Jahr. Also seitdem ich umgestiegen bin, was jetzt gut ein Dreivierteljahr mindestens her ist, geht das mit den Cookies, oder sehe ich diese Cookie-Meldung nicht mehr? Also von daher bei Brave schon deutlich länger.
Also manchmal sehe ich das noch, wie das denn kurz einmal aufflackert, dieser Dialog da und dann auch weg ist. Und das sollte jetzt unter Firefox 120 auch so funktionieren. Hast du das schon ausprobiert beim 120?
Noch nicht. Ich habe zwar überall schon den 120er geupdatet, aber bin noch nicht wirklich zum Testen gekommen.
Das stimmt, ich habe sogar
Das
den 120er hier.
wird dann maximal am Wochenende bei mir funktionieren oder folgen, je nachdem.
Das probiere ich jetzt einfach mal nebenbei aus. Ich nehme jetzt eine Seite von dem angeblich größten, wie heißt es so schön, IT- und Technologiemagazin der Welt.
Du kannst auch meine Homepage nehmen, da kommt auf jeden Fall ein Cookie-Banner. Wegen Datenschutz.
Ja, okay, also bei dieser Webseite, die ich gerade meinte, da ist das nicht so. Und deine richtige, steht die hier? Einfach Saint of Sinner und dann.
Okay.
Hui. Also das animiert, aber es ist oben auch noch da. Also zwei Seiten, wo das schon erstmal so nicht funktioniert. Also. Was anderes ausprobiert.
Naja, dann wird das Feature quasi noch weiterentwickelt.
Also da in dem. Nö, nö, nö. Nö, also keine der drei Seiten, die ich jetzt einfach mal genommen habe, da hat das funktioniert. Also das. Und was war es noch aktivieren?
Das könnte mitunter sein, aber kannst ja mal ausprobieren, ob du jetzt im Kontextmenü Links ohne Website-Tracking kopieren als Auswahl hast. Das müsste ohne aktivieren gehen. Das ist ja auch ein neues Feature, was ich sehr interessant finde.
Vor allem ohne Tracking. Also was wollen also diese ganze Diskussion, die hat sich ja eigentlich immer um Cookies gedreht. Das ist ja aber bloß
Genau.
ein Teil von diesem Ganzen, denn deine IP-Adresse, die hat der Server, mit dem du dich da verbindest, ja sowieso. Und wenn die jetzt untereinander, also der eine Werbeserver mit dem anderen Server doch mal redet, dann können die ja daraus Informationen zurückgewinnen und dich auf anderem Wege auch ohne Cookies tracken. Also hatte nicht Google sogar einen neuen Mechanismus entwickelt, mit der sogar deutlich besser, was Tracking angeht, ist als mit Cookies? Ich meine, da war sowas.
Klingelt
Was auch
irgendwas ganz entfernt,
Outcome.
ja. Irgendwas hatten sie doch in der Mache
Okay.
oder sogar schon irgendwo im Test. Aber frag mich jetzt nicht, was es war. Irgendwie Irgendwie war da was. Aber bis das fertig ist, kann man jetzt Gott sei Dank mit dem Firefox auch Links ohne Website-Tracking kopieren. Steckt das eigentlich im Link drin, das Tracking? Dürfte eigentlich auch nicht großartig sein.
Also in der About Conflict habe ich mal geguckt. Also wenn ich jetzt Cookie eingebe, da gibt es verschiedene Einstellungen für Cookie Banners, Punkt, weiterer Parameter. Und das sieht für mich erstmal so aus, als ob das alles aktiviert wäre. Also jedenfalls von den Schlüsseln, die dort angegeben sind.
Dann scheint es einfach noch nicht gut zu funktionieren. Sagen wir es mal so.
Also es gibt sowas wie Cookie Banners, Banner Clicking Punkt Enabled und das ist auf True. Also da schließe ich aus der Bezeichnung erstmal, dass es versucht, das Ding wegzuklicken.
Ja, also der Default ist ja wirklich
Ja.
ablehnen und das versucht er automatisch damit zu machen. So habe ich das gelesen bei Mozilla.
Okay,
Und
super
nicht
Mensch.
benötigte URL-Abfrageparameter werden entfernt bei Webseite ohne Link ohne Website-Tracking kopieren. Website ohne Link kopieren, das wird das interessant, wenn das mal geht. Ja, mein Experiment auf den Firefox wieder komplett zurückzuwechseln. Ja, da warst du ja erfolgreich dabei, als es gescheitert ist. War das auch im Podcast? Ich glaube, das war das erste Mal der Podcast-Versuch mit dem Firefox als Hauptbrowser. Da hatte ich dieses leichte Grundrauschen, aber auch nur.
Ach, das war das bei dir,
Ja, ich hatte dieses leichte Grundrauschen bei dir dann drin über das Video Ninja, was wir hier für das Stream-Setup benutzen. Das hat mich dann genervt. Komischerweise auf Chromium-basierten, also meine beiden Way-to-Go-Browser sind eigentlich noch Firefox und Brave aktuell. Und im Brave, der auf Chromium basiert, da läuft es rauschfrei.
ja. Höchst interessant, warum das so ist, ne? Also,
Ja.
haben die einen Rauschfilter eingebaut?
Ich kann es dir nicht sagen. Es kann auch einfach eine schlechte Implementierung des WebRTC-Protokolls sein. Ist es WebRTC?
Wahrscheinlich, ne?
Ja, irgendwie so. Oder vielleicht muss man noch irgendwas am Browser-Rendering oder irgendwie, vielleicht gibt es da Codec-Einstellungen. Ich habe da jetzt erstmal nicht das Ganze nicht weiter verfolgt.
Also ich habe jetzt was gefunden. Also man muss es wirklich noch umkonfigurieren bei dem Firefox. Also es ist zwar irgendwie voreingestellt, aber über dieses About Config, da gibt es so ein, ich schmeiße das einfach mal mit rein hier, so einen zusätzlichen Schlüssel und den muss man wirklich so einstellen. Dann gehe ich einmal hier rein und bei Twitch darf ich das, glaube ich, auch, ne? Genau. Und damit funktioniert das Ganze denn auch wirklich, auch bei den Seiten, die ich jetzt nicht explizit genannt habe, aber wo ihr vielleicht wisst, was das ist. Und mit diesem Wert 2 macht man das noch ein bisschen aggressiver, dass sogar so Zwangscookies auch damit unterdrückt werden sollen und auch diese Einblendung noch mal irgendwie mehr als standardmäßig. Ja. Also interessant zu wissen, dass man es noch mal extra einstellen muss.
Ja, nachjustieren sozusagen. Also das Feature scheint ja dementsprechend gut zu funktionieren, nur ein bisschen zu lasch.
Also von daher werden viele denn wahrscheinlich genauso wie ich sagen, das sollte jetzt drin sein, aber das klappt ja gar nicht. Also so ein bisschen kommunikativer, könnte es eigentlich sein. Also dass es dann sagt, ach
Wäre
übrigens,
schön.
An der Stelle, wir haben da jetzt so ein Bunny, wir haben da jetzt so ein Cookie-Banner erkannt und ja, das kriegen wir jetzt so erstmal mit der Methode, die wir anwenden, dann nicht weg. Aber möchtest du vielleicht jetzt diese tolle neue Funktion verwenden, die das auch kann? Das wäre doch was. Aber hier in dem About-Config, da nochmal zu gucken und da einen Parameter, der jetzt eigentlich auch von der Bezeichnung her nicht stimmt und auch von also ein Artikel hier von, wie heißt der gute Mann? Sören Hentschel aus Österreich. Da steht drin, dieser Parameter soll dafür sorgen, dass auch außerhalb von diesen privaten Fenstern die Banner auch gelöscht werden. Und ich habe das sogar im privaten Fenster so einfach gemacht, diese Seiten geöffnet da drin und das hat nicht funktioniert und erst wenn man das wirklich auf diese aggressive 2 setzt, dann klappt das Ganze. Also, ja gut.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder was heißt das Gefühl? Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass der Firefox ja von seinem Thron verstoßen wurde, der Browser zu sein, den man als erstes oder das einzige Programm zu sein, was man beim Internet Explorer runterlädt. Also das erste und letzte, was man beim Internet Explorer macht, ist, glaube ich, ein Firefox runterladen, sowas zumindest früher. Ja, vom Mainstream-Browser ist er also irgendwie vom Thron verstoßen worden zum, ich sag mal, eher Nischenbrowser und ich sag mal für eher Technik und Technik-Enthusiasten zum Browser geworden und eher so Leute, die wirklich auf ihre Privatsphäre dann doch mal deutlich mehr Wert legen als die ganzen Leute, die mit dem Home Opera oder was der Geier, was jetzt noch richtig aktuell ist. Vorwiegend ist es ja Chromium basiert. Und dementsprechend, da will ich jetzt hier eigentlich drauf hinaus, ich glaube, so eine Funktion oder beziehungsweise sind diese Funktionen ja meistens nur über die Doku wirklich direkt ersichtlich und meistens erst so als Abfragefeature in der kommenden Version. Also wenn es rauskommt, tun es erstmal die ganzen Technik-Enthusiasten so ein bisschen austesten, ausknobeln und dann wird es auch noch für den letzten, wie sagt man es, Casual-User zugänglich gemacht mit dem nächsten Update mit so einem schönen Dialog. Habe ich so das Gefühl oder beziehungsweise die Veränderung mitbekommen.
Also so ein bisschen so, als ob die neuen Funktionen selbst noch gar nicht so gut finden.
So ungefähr. Also die lassen das erstmal wirklich so ein bisschen stillschweigend austesten, kann man so sagen. Damit man Internet Explorer Netscape Navigator runterladen. Ach, ist auch sehr schöner Vergleich von Uwe. Und hallo, Use Open SUSE. Und ja, ich kenne dich noch.
Ja, also ich wollte gerade mal gucken, wie das ist mit den Marktanteilen. Also insgesamt sind die natürlich deutlich runtergegangen. Also so Firefox hatte so 2010 einen sehr guten Marktanteil und seitdem geht es eigentlich ständig runter. Und was ich mir auch noch irgendwie gemerkt habe, dass in Deutschland eigentlich noch eine relativ hohe Marktdurchdringung beim Firefox ist. Der läuft bei uns deutlich besser als in anderen Ländern, wo man den eigentlich überhaupt nicht mehr verwendet. Also, aber da finde ich jetzt gerade keine Zahlen zu. Weltweit, weltweit. Also, ja. Aber das kommt auch nicht von ungefähr, ne? Also so, wie einige auch schreiben, ne? Also der ist langsam und träge. Also es gibt so Sachen, die beim Firefox so gar nicht funktionieren und die unter ja, den Chromium-basierten einfach super funktionieren. Beispiel ist bei unserer Kieler Open Source und Linux-Tage-Seite dieses Banner, was oben läuft. Das ist eine SVG-Animation, sowas gibt es wirklich. Und beim Firefox ist das ein sehr ruckliges Erlebnis. Selbst wenn man einen relativ guten Rechner hat, also das lastet so einen Kern auch sehr gut aus und dann wird er auch warm und laut. Und bei Brave oder so funktioniert das selbst auf betagten Rechnern über 10 Jahre, also die über 10 Jahre alt sind, sehr, sehr fluffig, ne? Also von daher, das stimmt schon irgendwie, dass einige Sachen deutlich träger sind. Und mit so Umbasteleien, die sie denn hin und wieder machen, dass irgendwelche Erweiterungen nicht mehr funktionieren oder solche Sachen. Ja gut, das macht natürlich irgendwelche technischen Hintergründe haben, dass man mal wieder was Neues möchte oder dass die alten Sachen irgendwie sich nicht mehr gut warten lassen. Aber jetzt für den Endnutzer ist das Erlebnis dabei, oh, das funktioniert nicht mehr oder warum fehlt die Option? So wie gehört zwar auch zu dem Mozilla-Universum, also der Thunderbird. Ja, die haben das Ding ja umgebaut, musste anscheinend mal wieder sein und einige Sachen funktionieren nicht mehr. Also vorher gab es so eine Funktion, um das aktuell ausgewählte Postfach abzurufen. Das gibt es nicht mehr, kriegt man auch nicht mehr nachgebaut. Dass auf einmal die Menüzeile und die Iconzeile die Position geändert haben. Einfach mal so, ja, ich weiß nicht, also irgendwie nach Gutdünken haben sie es geändert. Über ein CSS-Hack kriegt man es wieder richtig hinsortiert, aber was soll das? Andere Elemente haben auch die Position geändert und jahrelanges, jahrzehntelanges Training. Klicke ich hin, ach, ist falsch. Lässt sich auch nicht mehr konfigurieren. Also all solche Sachen. Ich meine, was soll das? Also an sowas wird dann rumgebastelt, aber andere Bugs, die es schon sehr, sehr lange gibt, die werden einfach da rumgammeln gelassen und ja, also irgendwie, Ja.
Ja, wurde. Das wurde ja quasi schon bestätigt im Linux Guides Chat. Da wurde auch vor 2 Jahren mal eine Mail an Mozilla geschrieben, aber hat halt nie eine Antwort erhalten. Also es kümmert sie wohl nicht, was die Leute davon denken. Sie machen einfach.
Also so sind ja eigentlich auch bei jeder von diesen Zwangsdesign-Beglückungen in Foren auch die Kommentare, was soll der Mist und wie kriegen wir das jetzt wieder zurückgebastelt? Und vieles kannst du wirklich über, oder naja, also vieles kannst du über CSS machen und dann werden da irgendwelche CSS-Schnipselchen ausgetauscht, mit denen man das wieder in einen benutzbaren Zustand bringen kann. Jedenfalls soweit, wie es nicht komplett vernagelt ist. Und ja.
Ja, muss man mögen oder eben nicht.
Ja.
Mir ist das aber gar nicht aufgefallen, also so signifikant zumindest aufgefallen, dass der Firefox so träge ist, wie er immer beschrieben wird. Also Unterschiede sind zwar bemerkbar, aber die sind jetzt nicht so extrem krass, wie sie wirklich waren, als der Chrome so seinen Hype hatte. Also sage ich mal. Da haben sie sich wieder zurückgekämpft, aber im Vergleich zur direkten Konkurrenz ist es natürlich so, dass Webseitenrendering und ähnliches deutlich schlechter ist. Aber so schlecht, wie man so sagt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Zumindest aus meiner Erfahrung so mit der Hardware, wo ich ihn jetzt im Einsatz hatte. Muss ich auch ganz klar sagen.
Das sind wahrscheinlich auch mehr so Sonderfälle, also wie dieses Banner, was wir da drin haben. Da merkt man das extrem. Und bei anderen Dingen haben sie eigentlich sehr gut nachgearbeitet, gerade was jetzt hier diese Streaming-Sachen, WebRTC und Co. angeht. Da haben sie eine Menge gemacht. Das war am Anfang ja wirklich schlecht. Das ging eigentlich so gut wie gar nicht. Und für die Streams, die wir hier so machen, also wo ich den Stream nicht selbst aufmache, sondern da rein retuschiert werde aus der Ferne, das mache ich auch über Firefox, weil das eigentlich jedes Mal funktioniert. Im Gegensatz zu Brave oder was ich sonst so nehme. Ja, weiß ich nicht. Also das ist auch mehr so eine Gefühlssache. Ne? Also das mit dem Firefox, das funktioniert schon. Rühre da ja nicht dran rum. Das andere geht vielleicht auch, vielleicht sogar besser. Aber ja, funktioniert. Also von daher, es hat mich da noch nicht vertrieben, beim Firefox das darüber nicht mehr zu machen.
Ja, das ist doch gut.
Also vielleicht sehe ich deswegen so ein bisschen pixeliger und verschwommen aus. Vielleicht liegt es daran oder vielleicht sehe ich wirklich aus so aus. Ich weiß es nicht. Ich habe auch immer Kompressionsartefakte im Gesicht, das ist so.
Das ist der Real-Life-Datenschutzfilter. Könnte
Das
man so
wäre doch noch
sagen.
mal was.
Ah.
Wenn man damit mal über so eine Cosplay-Messe laufen, mit so einem Pixelfilter über dem Gesicht oder einfach so eine Folie nehmen, so ein paar JPEG-Artefakte drauf und damit mal durchlaufen. Ich bin schlecht komprimiert oder sowas. Das ist vielleicht total komprimiert, das ist total kreativ und komprimiert.
Eigentlich schon. Also, und das Gedankenspiel mal weitergespielt in die ferne, ferne Zukunft, wo ja alles hier Augmented Reality und sonst da was ist, da wird es bestimmt Möglichkeiten geben, sich vor jedem so präsentieren zu können, komplett verglitscht und verpixelt, einfach um nicht erkannt zu werden. Das geht bestimmt. Ich muss sagen, ich habe Cyberpunk 2077 immer noch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es da geht. Aber machen wir mal nicht das Fass auf. Läuft aber sehr, sehr gut unter Linux, falls es jemand gerade so fragt. So viel zum Firefox, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen, ne? Das sind so jedenfalls die interessantesten Sachen und der Rest ist ja Fingerprinting Protection über diesen Canvas-Dingsbums da. Ja, also die haben da wohl ein bisschen nachgebessert insgesamt, was Sicherheit angeht und was Datenschutz angeht.
Ist ja definitiv nicht verkehrt.
Nee, es ist
Ist
richtig,
ja auch
ja.
wichtig.
Bisschen spät, aber insgesamt. Also hätten wir.
Den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Da haben sie so ein bisschen gebummelt.
Gut, dann zu unserem. Oder gibt es noch einen guten Kommentar, den ich nicht
Wo wir
sehe?
gerade beim Bummeln sind.
Okay, gut.
ReactOS. Das haben wir ja kurz angesprochen. Die sind ja schon in der Alpha.
Ja.
Ja, für alle, die ReactOS nicht kennen, das ist eine freie Alternative zu, Achtung, Windows XP. Das soll binär kompatibel zu Windows XP sein, eben auf Open Source Basis oder sogar direkt auf Linux-Basis. Das weiß ich jetzt gar nicht
Nee,
auf
nee,
die
nee,
Schnelle.
nee. Also
Ist komplett.
ReactOS hat einen eigenen Kernel. Also sie
Ja,
verwenden
genau.
nicht den Linux-Kernel. Und damit haben sie sich eigentlich ein sehr hohes Ziel gesetzt, das auch noch mitzumachen. Und da arbeiten wahrscheinlich nicht wirklich viele Leute dran. Ein bisschen Wikipedia-Wissen eingeschmissen. Also das Projekt begann schon 1996 als FreeWin95. Also die wollten ursprünglich zu Windows 95 kompatibel sein. Und ja, dann haben sie es irgendwann Richtung NT geschoben, dann Richtung XP und ja, wollen sie vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen weiter? Achso, Richtung Windows 7 wollen sie das Ganze irgendwann mal bringen. Aber.
Genau, die hängen immer noch eine ganze Weile hinterher. Also mit den Windows-Versionen, mit denen sie kompatibel sein wollen. Aber es ist halt total interessant, dass es auch sowas gibt. Also jetzt mal doof gefragt, wer braucht, also jetzt mal wirklich zu doof gefragt, aber wer braucht sowas? Also eine komplett API-kompatible das Betriebssystem zu Windows XP. Also der Zug ist doch abgefahren. Also die stellen sich doch selber das Bein.
Sagen wir mal so, jein, nicht? Also es gibt durchaus im industriellen Umfeld, wo du diese langen Laufzeiten hast, wo du große, teure Maschinen hast, die du nicht einfach wegschmeißen kannst, wo es dann wirklich in die Hunderttausendste geht, also 100.000 Euro mehrfach für irgendwelche Maschinen, was auch immer das denn jeweils ist. Und die Rechner, die das Ganze steuern, die setzen dann vielleicht Windows XP oder vielleicht sogar noch was deutlich Älteres voraus. Und irgendwann hast du vielleicht ein Problem, dass diese Rechnergeneration, die du zum Steuern brauchst, nicht mehr verfügbar ist. Du kriegst keine Ersatzteile mehr, das ist einfach durch irgendwann. Und wenn du jetzt versuchen würdest, ein XP, das Original auf einem neueren Rechner installieren zu wollen, um diese Maschine weiter am Laufen zu halten, dann kann es sein, dass die mit der Hardware darunter nichts mehr anfangen kann. Und vielleicht wäre Reactos ganz theoretisch dafür ein Ersatz. Das aber eben bloß theoretisch, denn Reactos, wie du sagtest, das ist im Alpha-Stadium, das ist schon sehr lange im Alpha-Stadium. Hier stand bei dem Linux-Guides-Chat drin seit 20, 25 Jahren, das stimmt schon, ne? Und die sind halt nicht fertig und es ist für den produktiven Einsatz auch nicht stabil genug. Also wäre für einige spezielle teure Systeme, vielleicht eine Alternative, wenn es stabil genug wäre und auch wirklich funktionieren würde. Ja, aber.
Ja, aber sie arbeiten weiter dran. Die haben jetzt sogar experimentellen UEFI-Support. Ich will gar nicht lachen, aber irgendwie, vielleicht machen es wirklich nur zwei, drei Leute, dieses sehr ambitionierte Projekt. Ja, aber irgendwie, es wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, sagen wir es mal so. Also, was heißt es wirkt? Es ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Wer jetzt noch an einer Binärkompatibilität zu Windows XP arbeitet. Also kann schon sein, dass du wirklich, also dass du, wie du erzählt hast, dass die Leute von ReactOS wirklich auf diese Sparte Industrie-PCs oder spezielle Steuermaschinen eingeht.
Also ich glaube nicht, dass es wirklich deren Fokus ist, aber das wäre jetzt so ein sehr spezielles Gebiet, wo ich durchaus einen Anwendungsfall sehen würde. Aber ja.
Wenn die Sonne explodiert, wird ReactOS wohl fertig sein, so in 6 Milliarden Jahren. Super Kommentar im Linux-Guide-Chat. Ja, so ungefähr.
Ja. Ja, also, ja. Es ist schwierig.
Ja, definitiv.
Aber warum nicht? Also, wenn es mehr oder weniger ein interessantes Forschungsprojekt oder ein Hobby für die ist, ja, klar, warum nicht? Also, die lernen bestimmt eine ganze Menge dabei und dieses Wissen ist vielleicht auch für andere Projekte ganz praktisch. Also ein Teil von der Funktionalität, beziehen sie auch durch Wine, ist ja auch Open Source. Und das wird auch in ReactOS integriert, also irgendwelche Bibliotheken oder Funktionen, was auch immer. Von daher findet da auch ein gewisser Austausch statt. Aber einen eigenen NT-kompatiblen Kernel zu entwickeln, das ist eine Menge Arbeit, ne? Oder vielmehr XP-kompatibel. Ja, also ob man da irgendwann zu einem wirklich stabilen System kommt, ich weiß es nicht. Also.
Vor allen Dingen, jetzt wo du es erzählt hast, ist es mir eigentlich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Es ist ja auch wirklich ein immenses Mammutprojekt, etwas nachzubauen, was man nicht einsehen kann. Weil der NT-Kernel ist ja auch nicht, der ist ja auch proprietär. Die müssen ja irgendwie das Ganze so halbwegs reverse-engineeren, muss man ja so sagen. Das ist ja auch so eine Sache, die man gar nicht unterschätzen darf. Und die man ja an der Stelle auch mal wirklich den Respekt und die Lorbeeren quasi zusprechen muss. Also das ist wirklich also eine Riesensache. Das ist kein kleines Ding, aber irgendwie ist halt wirklich auch die Ambition dahinter ja, sehr, sehr schmal, also was ist schmal, sehr, sehr sehr, sehr langsam. Also das ist
Ja. Also stand es bei Wikipedia? Ich meine, da habe ich gesehen, dass sie binärkompatibel sein wollen. Also, dass man auch wirklich die Treiber, die es für XP oder NT oder was auch immer gibt, dass man die auch darunter installieren können soll. Also, und wahrscheinlich müssen die denn ja auch die Bugs, die in dem Microsoft-Betriebssystem drin sind, genauso auch nachbauen, damit sich die Treiber und Anwendungen auch wohlfühlen und sowas. Also das ist wirklich wahnsinnig schwierig, wenn man da jetzt den Quelltext nicht hat, also offensichtlich natürlich nicht hat. Im Gegensatz zu dem, was wir auch, Moment, Dienstag hatten wir das? Genau, Dienstag hatten wir das ja. Binärkompatibel, da waren wir ja bei Alma Linux und bei Rocky Linux, die ja auch sowas wollen, aber die haben es ja viel einfacher, weil man doch irgendwie an den Quelltext rankommt, um daraus was Eigenes zu bauen. Und bei Reactors oder anderen Projekten muss sowas wirklich reverse-engineert werden und das ist wahnsinnig schwierig, langwierig. Und wenn man da nicht wirklich hunderte von Entwicklern für hat, die ja sonst nichts anderes machen, ist das eigentlich nicht erstaunlich, dass es so weit ist, wie es ist. Ne? Also, ja.
Oder es
Also.
bleibt halt wirklich so ein nebenbei, wir machen mal ein bisschen was Projekt, so ein Forschungsprojekt. Ja, aber wirklich stabil rauskommen, wurde hier schon von McLean geschrieben, wird es vermutlich nie. Das ist irgendwie eine Totgeburt, weil es einfach an Manpower fehlt. Also damals schon, und ich glaube, wenn man jetzt dort richtig investieren würde an Entwicklern oder Manpower, ah, da kriegt man vielleicht was fertig, aber so richtig. Schade. Aber es lebt noch weiter irgendwie. Das Thema hat mir ja dann auch, ich glaube, gestern Abend noch mal ganz kurz so semi-privat mit. Oh, was war denn das jetzt? Jetzt habe ich angefangen und den Faden
Achso,
verloren. So.
das, was ich gesagt hatte, Geos, PC Geos?
Nee.
Das, nee, okay. Das gibt's
Auf
auch
was
noch.
wollt? Ja, das gibt's auch noch. Aber auf was wollte ich denn hinaus? Ach, es ist weg. Naja, mein Gott.
Ob Reactors deutsch ist? Also vor sehr vielen Jahren, ich würde sagen so 2000. Gefühlt hätte ich jetzt 2014 gesagt, wo die vom Reactors-Projekt bei uns auf den Kilo Open Source und Linux-Tagen waren und das vorgestellt haben als Vortrag. Und irgendwo gibt es auch noch den Mitschnitt davon. Und die sprachen Deutsch, die kamen auch aus Deutschland. Also von daher kann es schon sein, dass da eine, achso, Reactors Deutschland e.V. Also ja, die haben als Rechtsform denn was genommen, also ein eingetragener Verein innerhalb von Deutschland. Ja, aber das Projekt wird wahrscheinlich international aufgestellt sein, dass die Entwickler von irgendwo kommen, übers Internet denn arbeiten und als Rechtsform denn e.V. in Deutschland genommen haben, weil das steuerlich für die Entgegennahme von Spenden vielleicht eine ganz gute Sache ist oder sonst irgendwas, ne? Also, ja.
Irgendwas werden sie da genutzt, also nutzen müssen. Also ist ja so.
Ja.
Aus welcher Ecke ist denn das? Ah, NRW. Naja, wenn man nicht weiß, wo es herkommt, vermutlich NRW. Da war ich ja schon gar nicht mal so weit weg. Ich war mal im Nachbarort. Also quasi
Ach.
Nachbarort. Verrückt. Also wie gesagt, das wird vermutlich nie fertig. Ich finde es sehr interessant, dass es das gab. Ich habe es mir auch irgendwann mal angesehen, als Alternative zu Windows, aber das ist ja, wie gesagt, vorne und hinten leider Gottes noch nicht fertig.
Oder? Ach nee, stimmt. Haiku hatte ich mir mal angeguckt. Das ist ja auch so was, was in diese Richtung geht, was BOS nachbildet. Nee, Reactors habe ich bis jetzt bloß mal irgendwie in den VM reingeschmissen, um mal zu gucken, was tut das, lässt sich das installieren. Und ja, böse gesagt, wann stürzt es ab? Also, das passierte doch relativ häufig dabei. Ist aber auch jetzt schon wieder ein bisschen her. Vielleicht ist das wieder deutlich besser.
Na, kam ja die
Ja.
nächste Alpha-Version raus. Also vielleicht ist
Ja.
es mal wieder ein Test wert.
Also die letzte Version ist jetzt vom 16. Dezember 2021. Also die ist jetzt ungefähr auch wiederum 2 Jahre alt. Aber es soll ja diese, wie heißen die, Knightley? Ja, also
Genau, die Nightly
die.
Bills. Also die 4.04.15 ist immer am Weiterentwickeln und eben die Nightly Bills, davon brauchst du halt.
Könnte man vielleicht wirklich mal. Oder? In welchem Kontext könnte man sich das einfach mal live angucken?
Ja, du
Willst du das
darfst.
vielleicht mal machen bei dem Technik-Stream?
Du, ich habe hier so viel auf meiner verdammten Liste. Ich kann es ganz hinten raufschreiben, aber mal sehen, wann ich dazu komme.
Wenn du dazu kommst, dann gibt es die Stable-Variante, die Reactors 5.0 kompatibel zu Windows 35 oder so.
Naja.
Ja.
Wir werden sehen, was da rauskommt. Also,
Ja.
ich finde es ambitioniert, ich finde es gut, dass es sowas gibt, aber es ist halt für die breite Masse nichts, weil es A nicht fertig ist, leider Gottes, und B, deren Einsatzzweck dann dadurch, dass sie zu XP-binär kompatibel sein wollen, so speziell ist, dass es so oder so nichts für die breite Masse ist. Also, es ist und bleibt ein verdammt interessantes Studienprojekt. Aber leider Gottes auch nicht mehr.
Ja, und zum Kommentar mit Russland, dass das da irgendwie entwickelt wurde. Also das sieht nach dem Wikipedia-Artikel jetzt nicht dabei aus. Also es gab wohl mal die Idee in Russland von 2007 bis 2015, dass man mit Reactors die Abhängigkeit von Microsoft und ausländischer Software damit verringern wollte, hat aber anscheinend nicht wirklich funktioniert. Und ja, also die hatten damit was vor, aber das hat einfach nicht geklappt. Also das ist das, was ich jetzt daraus sehe. Vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen Quellen, aber ja, sehe ich jetzt erstmal so nicht. Und von denen, die jetzt auf der Reaktorseite draufstehen, also da steht ja der Vorstand drauf und sonst was. Also einige von den Namen kommen mir ja auch irgendwie grob noch bekannt vor von dem Vortrag her, dass ich mit denen mal Kontakt hatte. Also die kamen alle auch aus Deutschland. Von daher denke ich eher nicht, dass da irgendwas ist. Und also ich würde jetzt als Staat auch nicht darauf setzen. Also wenn ich jetzt von Microsoft loskommen will, alte Anwendungen habe, dann würde ich ein Linux nehmen, Wine draufpacken und vielleicht da ein bisschen Geld in das Wine-Projekt reinschießen, dass da vielleicht in eine Richtung entwickelt wird, dass die Software, die ich drauf laufen lassen möchte, auch wirklich funktioniert. Also sowas zu machen, aber in Reactors würde ich wirklich kein Geld reinstecken. Da sehe ich einfach nicht, dass ich da in absehbarer Zeit ein Ergebnis rauskriege, so dass ich damit denn arbeiten kann, dass ich irgendwas ersetzen kann. Also von daher sehe ich das eher nicht.
Ich habe nur gerade nebenbei noch geguckt. Reactor ist im Jahr 2014 und es wird besser und besser. Kieler Linux-Tage 2014.
Du hast es gefunden. Super.
Ich habe einfach mal Reactor ist Kilux eingegeben in die Dingsuche.
Ich habe es bei YouTube reingeschmissen und YouTube wusste das nicht. Da kamen dann irgendwelche andere Käse raus.
Was? Echt? Ich habe einfach Reactor ist Kilux eingegeben bei
Bei
YouTube.
YouTube?
Ja.
Echt?
Ja, kriegst du als erstes von so einem Typ im Internet, kein Linux, dennoch Open Source, dann das Ding und dann von Windows Area. Wir testen den Windows-Klon und dann wird es richtig wild bei mir, die Anfragen. Dann kriege ich von der Kilux-Server zu Hause betreiben die etwas andere Review von irgendeinem Typen. Dann von Michel Franken was. Das wird halt ganz, ganz wild, ja.
Also dann warst du wahrscheinlich, hast du länger gescrollt als ich. Ich habe es dann relativ schnell aufgegeben.
Ja, wie gesagt, der zweite ist, denke ich mal, der Treffer. Den will ich mir irgendwann mal angucken. Das klingt ziemlich interessant. Weil wenn schon der Titel ist, es wird besser und besser, ja, macht dann doch irgendwie Lust auf mehr. Mal gucken, ob man das sich wirklich irgendwann mal anguckt. Aber wie gesagt, meine Liste ist lang.
Ach da, jetzt habe ich es auch. Ja, stimmt. Und es wird besser und besser, genau. Und das eine müsste hier Colin Fink sein, also der auch auf der Seite draufsteht als Vorstand, sonst irgendwas. Beim anderen weiß ich es gar nicht mehr, wer das ist. Ja. Ach ja, ist schon wieder her. Aber es wird immer besser und besser.
Ja, also muss man ja auch sagen. Also die Punkte muss man denen ja geben. Also
Das
was
stimmt,
heißt
ja.
muss, die gibt man denen einfach. Das ist ja nicht gelogen.
Jo. Nö,
In
gut,
dem
also.
Sinne, ich glaube, wir haben jetzt alles über React OS gesagt, was man hätte sagen können. Meine Liste wird länger und länger. Ich werde es, glaube ich, vielleicht mal nicht so auf meine Liste nehmen. Ich werde gucken, dass ich nächste Woche endlich so den Editor-Vergleich mache. Ich muss sagen, durch Sparky Linux bin ich auf den Micro-Editor gekommen und ich finde den gar nicht schlecht. Also zurzeit ist das mein Haupteditor und ich finde ihn, um jetzt den Titel zu klauen, immer besser und besser.
Ja, das, da, ja. Der wird immer besser und besser. Also er reift quasi direkt vor deinen Augen. Also jeden Tag gibt es eine neue Funktion, die freigeschaltet wird, oder?
Ich habe den, oh Gott, freigeschaltet und irgendjemand hat gerade gefollowt oder ähnliches. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gehört. Warum höre ich das? Ich weiß es immer noch nicht. Ja, der Profi hier wieder am Werk.
Du machst das ja auch noch jede Woche
Ja.
auf Twitch.
Ach so, genau. McLean ist gefollowt. Danke dafür. Ich habe das eigentlich hier für die Szene abgeschaltet und es kommt trotzdem rein. Wie gesagt, das ist noch so ein Rätsel. Das löse ich an einer anderen Stelle. Bin ich auch wieder abgelenkt worden, muss ich sagen. Was ich sagen muss, ist nicht der weiße letzter Schluss, auf YouTube nochmal zu abonnieren. Der Jean ist nicht da, aber den kennt ihr vermutlich. Wenn nicht, dann einfach mal bei Linus Guides auf YouTube rein abonnieren. Den gibt es auch hier auf Twitch, genauso wie es mich auf Twitch gibt. Da guckt ihr das gerade, Saint of Sinner. Es gibt noch einen Tuxtagen-Kanal auf YouTube. Da kommt der Podcast als VOD online, genauso wie dann bei Hauke auf Nicht der Weisheit letzter Schluss. Plus gibt es das Ding quasi ohne Bewegtbild, sondern nur mit dem sinnlosen Gelaber hier von uns nochmal auf Spotify. Und damit ist der Werbeblock abgeschlossen, weil sowohl Tuxtage als auch Kilux sind rum und wir freuen uns eigentlich auf besinnliche Festtage irgendwann dann mal, wenn das Jahr endet.
Stimmt. Also, falls ihr zufälligerweise, ganz zufälligerweise, am 2. Dezember in Kiel sein solltet, dann gibt es bei uns den Krypto-Advent.
Stimmt.
Das ist so ein vor Ort gemütliches Beisammensein mit den Dingen, die es so zur Weihnachtszeit gibt, also Essen und Trinken. Jedenfalls den süßen Anteil dabei. Das gibt es dann. Und dann so ein paar, ja, also so ein bisschen unkonferenzmäßig. Wir unterhalten uns zum Thema Nextcloud. Da wird Micha dann auch leicht. Live mit dazu geschaltet, so heißt das Wort. Und Jean wird auch da zugeschaltet. Also die beiden sind nicht vor Ort, die kriegen also keine Kekse, keinen Glühwein, keinen Kinderpunsch. Das müssen sie sich selbst holen. Und da setzen wir uns nett zusammen, reden ein bisschen darüber zum Thema Sicherheit bei Nextcloud. Und wir hatten auch noch irgendwie andere Themen. Aber das organisiere ich zum Glück nicht selbst. Danke an Klaus an
Aha.
dieser Stelle. Ja, genau, das wäre nochmal Werbung dafür. Und bei dir gibt es ja jede Woche Dienstag und Donnerstag hier bei Twitch zwei, ne? Jeweils einen Stream. Und bei dir ist Dienstag, mal abgesehen von diesem Dienstag, eigentlich dein Spieletag, ne? So rum ist das, ja, ne? Ja.
Genau, und der Donnerstag ist quasi halb geblockt durch den Podcast und dann Technik.
Genau,
Wie gesagt,
also.
nächste Woche werde ich mich so ein bisschen vorbereiten auf den großen Editor-Vergleich oder Terminal-Editor-Vergleich. Da werde ich noch ein bisschen Kreativzeit investieren, um da mal was Schönes zusammenzukramern. Das wird ganz interessant. Und wie gesagt, den Micro-Editor, ich mag ihn immer mehr. Er wird besser und besser.
Wie ein guter Wein, er muss noch etwas reifen.
Genau.
Gut.
Ja, an der Stelle danke ich dir fürs Dabeisein. Grüße
Immer
gehen
sehr
dann
gerne.
raus an Jean, wenn er dann das nächste Mal hoffentlich wieder dabei ist. Auch ganz herzlichen Dank an unser Publikum, das live dabei war. Und natürlich auch herzlichen Dank an jeden, der sich das dann im Nachhinein anhört. Lasst Kommentare zur Verbesserung da und dann hören wir uns, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder.
Macht das gut.